müssen zeigen, yes, ich will Samstag. Diese Spieler müssen zeigen mich. Es sind die Fans. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen.
Wir sind Gude, der Fußballwelten-Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reichert.
Hallo ihr Lieben, ihr habt wieder eingeschaltet zu Mir san Gude, zu unserem Fußballwelten-Podcast. Ich freue mich, dass ihr da seid. Schön, dass du auch da bist, Thomas.
Ja, moin, servus, Gude. Kaum warst du im großen Fernsehen, sagst du nicht mehr Gude, oder sagst du, hallo, was ist denn jetzt, bist jetzt zu fein für Dialekt oder was? Du warst doch im hessischen Fernsehen, du kannst doch heute hessisch reden.
Ich wollte gerade sagen, da muss man sich gar nicht verstellen. Ich war im Hessen-Fernsehen, Gott sei Dank, ja, fast vor der Haustür. Der Höhenflug, der setzt sofort einen Tag nach Ausstrahlung ein, das ist halt so.
Ne? Wie war's? Erzähl mal kurz. Also du musst ja nicht ganz spoilern, denn das Ganze gibt's ja noch in der Mediathek, wo ich auch heute reingeschaut habe, und der Tisch war sehr groß, oder?
Ja, das war so Corona-mäßig groß, musste wohl so sein. Wer die Sendung gestern da aufmerksam verfolgt hat, hat ja dann auch gesehen, dass ich in der Zwischenzeit mal ausgetauscht wurde. Mir haben dann einige geschrieben, wenn ich will, du hast dich aber ganz, ganz schnell, ganz arg verändert. Ja, nee, war klasse. Ich bin immer noch echt happy, dass ich da gestern da sein durfte. Ja, die kamen ja über unseren Podcast auch auf mich als Eintracht-Fan und haben sich dann gedacht, ey, die laden wir mal ein. Also finde ich sehr schön. Also falls ihr wieder zuhört, liebe Leute vom HR, vielen Dank nochmal.
An der Stelle auch liebe Grüße an die Redaktion von Blick.Sport. Ich warte auf euren Anruf, ne? Also da müssen wir jetzt irgendwie ran. Aber es ging ganz kurz noch zusammengefasst, weil wir ja auch gern und oft und viel über die Eintracht und die Bayern reden, weil es ja unsere Kernkompetenz ist. Es ging um die Eintracht ganz viel, glaube ich. Und es läuft ja auch so okay für euch gerade, ne?
Ach, es läuft so okay, stapel ruhig tief. Nee, es ist absolut ober, mega Affentitten geil, ja.
Bitte? Hast du gerade wirklich das Wort Affen benutzt?
Ja, und Titten. Ja, guten Morgen. Oh, scheiße, ey. Ich hätte mal mehr schlafen sollen, nachdem ich dann gestern Abend mir diese Sendung noch angeschaut habe, die ja echt, echt sehr spät ausgestrahlt wird. Ja, hat natürlich auch Bock gemacht, da jetzt gestern eingeladen worden zu sein, als es wirklich um den Höhenflug der Eintracht ging und um nichts anderes, ja. War geil, war richtig schön. Ich sag mal so, wir sind können erstmals mal so richtig an Champions League hinriechen. Und das lassen wir uns jetzt auch nicht kaputt machen. Auch wenn es noch, wie viele Spiele sind, 15 oder so. Und ja, die ganzen großen Mannschaften gerade hinter uns stehen und bestimmt ihre Hausaufgaben machen werden. Ich genieße es gerade einfach.
Ja, aber man muss doch auch sagen, da wo du nach 19 Spielen stehst, kannst du auch nach 34 stehen. Das ist einfach Fakt.
Ja, richtig.
Also das Programm kann ja nicht so viel krasser sein als in der Vorrunde. Und die Grundvoraussetzungen bei euch sind ja deutlich besser als in der Vorrunde, weil ihr ja wirklich jetzt eine stabile Truppe habt und der Switch da gelungen ist zu wirklich solider Leistung. Und André Silva, da muss man sich dann auch schon fragen, was letzte Preis, ne?
Ja, was letzte Preis. Ich habe vorhin gerade eben, als ich mal noch vor unserem Podcast hier in Cashen getrunken habe, so eine Meldung gesehen, dass ja gerade schon auch wohl zwei Bundesligisten dran sind an ihm und irgendwie 30 Millionen stehen im Raum. Und das will ich alles jetzt überhaupt nicht hören. Ich
ja, aber 30 Millionen, der hat jetzt wie viele Tore? 15, 16?
16.
Mhm. Und noch gefühlt 8 Vorlagen. Ich meine, der ist, glaube ich, in der Scorerliste irgendwo zwischen Lewandowski und Müller. Mhm. Also ich finde da 30 Millionen fast schon vermessen und frech dafür.
Dafür geben wir den nicht her.
Also nee, ganz ehrlich jetzt, also ja, klar. Weiß ich jetzt auch nicht. Also da kannst du jetzt im Endeffekt nur gewinnen. Vor allem hast du ja einen guten Tausch gemacht mit Rebic, bei dem ich nicht glaube, dass er ins aktuelle Team so gut reingepasst hätte. Mhm. Und ob er nochmal die Leistung gebracht hätte, weißt du auch nicht. Hast ja quasi 1:1 getauscht und jetzt dann nochmal den Marktwert quasi wieder raus. Aber genug zur Eintracht, das steigt euch ja langsam alles zu Kopf hier. Da ist ja
Ey, hör mal auf.
Ich finde, als echter Eintracht-Fan muss man auch in solchen Tagen noch vom Abstieg sprechen. Das ist man auch kein echter Eintracht-Fan. Es geht so schnell. Bielefeld, Schalke, die haben alle Lauf und ruckzuck bist du wieder unten drin.
Das perlt gerade an mir ab, wie an so einer richtig guten Gore-Tex-Jacke. Wirklich. Also ich höre gar nicht, was du sagst. Ich höre da nur so ein Rauschen.
Ja, ich brauche irgendwas, weil die Bundesliga für mich als Bayern-Fan schon wieder so langweilig wird, weil irgendwie, es will ja auch keiner außer Bayern. Ich glaube, die Eintracht ist noch am ersten in so einem Flow drin, dass ich Angst kriege.
Genau. Ich glaube, wenn, kannst du da gerade vor der Eintracht am meisten Angst haben. Und das sage ich, versuche ich gar nicht mal nur mit der Vereinsbrille zu sagen. Ja. Nee, ist krass. Aber klar, natürlich, was ich dann jetzt, also ne, man ist ja als Frankfurter gerne auch Pessimist und malt einen Teufel an die Wand. Und ich denke jetzt schon wieder an den Sommer. Denk dran, dass dann der Kostic wahrscheinlich geht. Den Jovic können wir nicht behalten. Der Silva wird uns wahrscheinlich auch weggekauft. Und dann geht noch der Bobic zu Hertha. Ja, und dann gibt es schon wieder genug Gründe, irgendwie einen Kopf in den Sand zu stecken. Hoffen wir, dass es nicht so passiert, aber könnte. Ja. Deswegen wäre es wichtig, da irgendwie an Europa und Kram da dran zu bleiben.
Oh, ja. Geil.
Ja.
Apropos Europapokal. Der Europapokal hat ja seine Helden hervorgebracht. Schon ganz, ganz früher. Mein erster richtiger, krasser Europapokal-Held war Euro-Eddie Edgar Schmidt. Dazu später mehr, denn unser Thema heute ist Kultkicker. Yay. Und was das überhaupt für uns bedeutet. Denn ich glaube, diesen Begriff kann man sehr vielschichtig auslegen. Und jeder hat also sein eigenes Ranking und seine eigene Meinung. Mhm. Und um da so eine gewisse Bandbreite reinzukriegen, hast du schon im Vorfeld dich mal ein bisschen umgehört, oder?
Genau, ja, ich finde das Thema Kultkicker wirklich spannend. Ich habe heute Mittag gedacht, ich mache da mal eine kleine Umfrage auf Instagram, auf meinem Privatprofil. Und da haben sich erstaunlicherweise sehr viele zu Wort gemeldet, weil da doch jeder irgendwas mit assoziiert mit dem Thema Kultkicker. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Klar, bei mir in der Bubble sind natürlich viele Frankfurt-Fans. Da fällt dann halt so ein Name wie ja, Ansgar Brinkmann, Charlie Körbel und Uli Stein des Öfteren oder Jürgen Krabowski, aber da sind auch Namen aufgetaucht, die mir zum Beispiel auch echt wenig sagen, muss ich sagen, also weil ich ja, ne, es ist ja kein Geheimnis, ich habe das ja jetzt schon mehrfach erwähnt, dass ich noch gar nicht, ja, allzu lange so richtig intensiv mich mit Fußball befasse, vielleicht so die letzten 10-12 Jahre und da auch halt wirklich immer nur mit Hinblick auf Eintracht Frankfurt, ja. Also Wahnsinn, was ihr da für Namen ausgegraben habt. Richtig cool.
Und du bist ja auch erst 21, von daher, wie
soll ich das? Ich wollte gerade sagen, zarte 21, darf in Amerika gerade mal Alkohol kaufen, gell?
Ja,
also. Ne?
ja, was mich vor allem interessieren würde, wie oft kam denn der Name Mario Basler vor? Oder gab es nur gute Einsendungen?
Es gab nur gute Einsendungen, weil der, ich muss gerade mal durchschauen, ich hatte es dir ja vorhin auch mal geschickt, es waren ja wirklich sehr, sehr viele, der ist bislang, klar, die Umfrage läuft jetzt auch noch, aber war nicht einmal dabei. Finde ich krass. Finde ich wirklich krass.
Freut mich tatsächlich, ja. Denn ich, und das muss ich mit aller Deutlichkeit sagen, habe, und da muss ich wirklich sagen, als Spieler fand ich ihn ja wirklich auch kultig, aber ich habe danach so eine Abneigung gegen Mario Basler entwickelt. Und wenn du das hörst, lieber Mario, es tut mir nicht leid. wer seit Jahren durch Talkshows tingelt und die drei selben Witze erzählt, die auch wirklich auch schon beim ersten Mal erzählen nur so semi-witzig waren. Mhm. Und dann, oh, meine Frau, da haben die Disco, da haben die Füße geblutt. Und ach, ich kann das auch nicht nachmachen, aber es ist richtig, es macht mich so müde, Mario Basler als Expatti irgendwo zu sehen. Mhm. Das ist das. Jedes Mal stirbt irgendwo ein Sportjournalist, wenn Mario Basler in irgendeiner Talkshow hockt und in der Bauchbinde steht Experte. Mhm. Und ja, ich bin wirklich so müde von so Leuten wie Mario Basler, die aus drei Sprüchen irgendwie, das ist so wie Mario Barth, vielleicht ist es auch der Vorname, so wie Mario Barth, der mit drei Witzen irgendwie das Olympiastadion voll macht und ja, es ist
aber
so dieses.
Aber es ist schon eine Triggerfigur bei dir, gell? Kam ja schon häufiger mal durch. Ich denke dann immer so, wenn man sich über den ärgert, kann man sich noch über viele andere ärgern. Aber man hat ja manchmal so seine Trigger. Also bei mir ist es zum Beispiel Thorsten Legert. Bin ich auch froh, dass der Name hier nicht gefallen ist, weil geht, sorry, für mich auch nicht. Aber ne, so hat man halt auch seine Spezialisten.
Ja. Bei Basler ist es halt auch so, dass er mal Bayern-Spieler war und es dieses 99er-Finale gab. Und er ja immer so großmutig erzählt, dass er am Tag vorher noch irgendwie 5-6 Pils geballert hat und dann trotzdem ein Tor gemacht hat, wo ich mich bis heute frage, wenn du Vollidiot einfach die Bierchen weggelassen hättest, hättest du vielleicht 2 Tore gemacht und die Bayern hätten das Spiel 2-0 gewonnen statt 1-2 verloren. Und diese Logik, dass er die nicht selber hinkriegt, das reicht mir schon, um für ewig irgendwie Hass auf den Mann zu haben. Aber wir wollen ja über positive Kultgier reden. Ich wollte nur ganz am Anfang nochmal das Feld abstecken, dass auch da bei mir nicht alles, was nach Kult aussieht, Kult ist. Ja, also. Ja, hast du einen, mit dem du anfangen möchtest, oder soll ich anfangen, oder?
Also ich würde sagen, du darfst gerne mal anfangen. Ja, würde mich mal interessieren. Nachdem du jetzt hier deinen Rant losgelassen hast, wer für dich nämlich eben kein Kultkicker ist oder jemand, den du da irgendwie hervorheben willst, dann präsentier uns doch mal einen.
Also mein vielleicht sogar liebster Kultkicker ist tatsächlich Joachim Hopp. Ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt. Der hat auch und vor allem bei Duisburg gespielt. Und das war so einer der letzten Profis, die noch Vollzeit gearbeitet haben während ihrer Profikarriere. Und zwar nicht irgendwie so einen lockeren Bürojob und dann danach Bolzen, sondern der hat am Hochofen Schicht gearbeitet, Schicht 112. Ach. Und das war so ein richtig krasser Malocher-Typ. Der hat auch so Fußball gespielt. Also es war jetzt kein fußballerischer Feingeist, der da irgendwie 5 Mann getribbelt hat, sondern der hat halt auch geflext, wie es halt damals auch noch also damals hast du halt so Spieler auch noch gebraucht. Bayern hat Giovanna Elber gehabt, Duisburg hatte Joachim Hopp und dann war immer die Frage, was trifft der Hopp zuerst, den Ball oder den Fuß? Und meistens hat er beides getroffen, deswegen gab es keinen Freistoß und dann hat der Elber kein Tor gemacht. Und diese Spielertype gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr, dieses ich bin da, um zu zerstören. Mhm. Aber damals war das halt ein probates Mittel und er hat es in Perfektion gespielt und einfach halt ein unfassbar ehrlicher Typ vom ganzen Wesen her. Und dieses natürlich auch extrem beliebt, weil ich meine, klar, wenn du irgendwo in irgendeiner Schicht arbeitest mit ganz normalen Duisburg-Fans und danach gehst du spielen, fährst mit dem Bus nach Bremen irgendwie von Duisburg, machst da Auswärtsspiel, Duisburg gewinnt 5-1, kommst zurück, musst direkt schon wieder auf die Arbeit und dann ruft dich der Chef ins Büro und du denkst dir, fuck, was habe ich jetzt angestellt? Und dann sagt er, Hopp, du Vollidiot, den einen Ball musst du reinmachen und dann jetzt geh wieder arbeiten, ja. Also so lief es damals, hat er selbst berichtet und ich finde es mega spannend, dass es eine Zeit gab, die wirklich ich noch live erlebt habe, wo Menschen einem ganz normalen Beruf nachgegangen sind und gleichzeitig Bundesliga-Profi waren. Also ich bin ja schon ich bin ja manchmal schon zu faul gewesen, nach meinem Bürojob noch aufs Fußballtraining in der Kreisliga zu gehen und ich stelle mir das krass vor, einfach da sowas zu machen. Ja, und das macht.
Thomas, wenn ich da direkt mal reingrätschen darf, vielleicht liegt da ja auch der Hund begraben, wo du immer so trauerst um deine Profikarriere, die an dir vorbeigezogen ist. Vielleicht ist das so ein Indiz dafür, dass du nämlich nach deinem normalen Job keinen Bock mehr auf Training hattest.
Du meinst, ich hätte einfach mich voll und ganz auf den Fußball konzentrieren müssen.
Ja, einfach mal ein bisschen mehr beißen.
Oder halt am Hochofen. Erstmal Hochofen. Nee, also ja, ich habe da einfach auch mega Respekt davor. Und der Typ an sich, der Typ Hopp, war halt einfach auch ein krasser Muck. So. Also der hat halt auch immer straight gesagt, was er gedacht hat und dann überlegt, ob es Sinn macht, das jetzt zu sagen. Das ist ja so ein Indiz. Gibt es das heute noch? Gibt es heute noch irgendwelche Spieler, die erst reden und dann überlegen, ob sie es hätten sagen sollen?
Also schon, ne? Aber trotz, also nicht in dem Ausmaß, wie das früher möglich war. Und das ist auch was mir wirklich aufgefallen ist, wenn man sich über Kultkicker unterhält, das ist so ein gemeinsamer Nenner, den fast alle haben. Das waren so diese ehrlichen, gerade raus Typen, ja, die gar nicht durch eine krasse Spielweise so geglänzt haben, ja. Ich glaube, da ist dann eher so, wenn wir über Legenden und Idole sprechen, da kommen dann die so wahnsinnig krasse Übertalente waren. Wenn wir über Kultkicker reden, kommen echt da so, ja, das ist so der gemeinsame Nenner, dass man diese ehrlichen Typen, die kein Blatt vor den Mund nehmen, da irgendwie nennt. Also das ist mir aufgefallen. Ist so meine Assoziation damit irgendwie.
Wobei natürlich Ansgar Brinkmann auch als weiser Brasilianer bezeichnet wurde.
Der wiederum schon, ja, auf jeden Fall. Der hat ja die Leute irgendwie da echt um Kopf gespielt. Aber gilt ja trotzdem noch als einer der letzten echten Straßenfußballer. Ich glaube auch einer der Spieler mit den meisten Vereinswechseln. Also halt absolut auch weit entfernt davon, ein einfacher Typ zu sein. Ein Enfant terrible, wie er ja oft bezeichnet wurde. Auch,
oha.
Ja.
Ich hab ja tatsächlich für Fums mal ein längeres Interview mit ihm gemacht, kurz bevor er in den Dschungel gegangen ist. Mhm. Und muss sagen, ich habe da auch ein bisschen so ein Basler-Bedenken gehabt vorab.
Mhm. Dachte ich mir.
Das dann aber doch sehr schnell gefallen ist, weil, also das ging so richtig so es ging eine Minute los und war echt anstrengend eine Minute lang. Und dann hat er gemerkt, dass ich ihn auch nicht verarschen will oder sonst was. Und dann war der total straight und es hat richtig Spaß gemacht und hat halt auch dann seine Sprüche geballert, natürlich. Aber er hat halt einfach ein größeres Buch mit Sprüchen als Mario Basler. Ja. Und er ist auch spontaner, glaube ich. Also ich habe dann irgendwann mal zu ihm gesagt, sag mal, wie ist denn das? Glaubst du, wenn du wirklich dich mal aufs Fußballspielen konzentriert hättest, dass da noch mehr drin gewesen wäre? Also trauerst du dem manchmal nach? Und dann hat er zu mir gesagt, guck mal, einer von uns beiden hat gegen den FC Bayern gewonnen und du bist es nicht. Und da muss ich dann sagen, ja, er hat recht. Natürlich ist es auch wieder so eine dumme Phrase, weil die Antwort auf meine Frage ist es immer noch nicht. Und trotzdem hätte er vielleicht auch Nationalspieler werden können oder Meister oder was weiß ich was. Also es beantwortet meine Frage nicht, aber in dem Moment hat er mich so sprachlos gemacht, dass ich auch nicht mehr viel dazu sagen konnte. Und der hat ja auch wirklich unfassbar krasse Aktionen gerissen. Ich meine,
erzähl du ruhig auch mal. Ich habe hier auch ein paar Sachen rausgesucht. Ey, Wahnsinn.
Also meine Lieblingsgeschichte ist gar nicht so krass bekannt. Der hat sich damals mit einem Mitspieler einen Clown gemietet. Und die haben den auf dem Rücksitz zum Cabrio gesetzt und sind durch Stuttgart, war es, glaube ich, gefahren. Und da haben einfach zu ihm gesagt, so, jetzt mach mal Seifenblasen. So, jetzt mach mal, lach mal. Die haben einfach sich den Clown gemietet und sind durch die Stadt gefahren, weil sie es konnten. Because they could. Und wie kommt man bitte auf die Idee, sich einfach einen Clown zu mieten?
Also, ja, denn, also generell, also ich meine, was der schon Sachen erlebt hat und gerissen hat und auch ja echt schon viel, viel Strafe zahlen musste wegen Körperverletzung und hier und da. Dann hat er da mal irgendwie Millionen verloren, weil er irgendwie komische Investitionen, schwieriges Wort, gemacht hat und so. Wo ich mir auch denke, das sind so Aktionen, die reichen eigentlich für mehrere Leben und der hat die irgendwie alle mal so in den letzten Jahren seiner Karriere irgendwie da gerissen. Völlig irre. Auch so legendäre Sprüche. Ich meine, da kann der ja wirklich mehr als ein Buch mitfüllen, aber auch seine Anrufbeantworter ansagen. Also ich meine, ne, wer das jetzt auch so zu 100% ernst nimmt, ich meine, das ist schon auch ein bisschen ein Komiker gewesen. Der hat aber wahrscheinlich auch schon gewusst, dass er damit provoziert und das hat mit Sicherheit auch nicht alles gestimmt, aber wohl wahrscheinlich doch noch ein großer Teil davon.
Was ich bei Brinkmann halt so geil fand, ist, dass er tatsächlich auch einfach ein guter Fußballer war und wo er gespielt hat, auch echt gut gespielt hat und bei vielen Vereinen ja auch zweimal war, was auch schon ein bisschen bedeutet, dass er sich beim ersten Mal nicht ganz so blöd dort angestellt hat. Und ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber ich glaube, es war in Bielefeld, wo er in der Halbzeit hätte ausgewechselt werden sollen. Und dann hat er aber zum Trainer gesagt, nö, ich gehe nicht. Und dann wurde der Mitspieler ausgewechselt und er blieb drin. Und dieser Mitspieler war mega abgefuckt, ist duschen gegangen und 5 Minuten später kam Brinkmann rein. Und dann hat der hat der Mitspieler gesagt, hat er zweimal gewechselt, da sagt er, bringt man nicht, ich habe eine rote Karte gekriegt. das sind halt so, also eigentlich völliger Wahnsinn alles. Und also stell dir mal vor, heute würde einfach in der Kabine ich weiß es nicht, beim FC Bayern würde jetzt irgendwie Tolisso sagen, in der Halbzeit, nee, Hansi, ich bleib. Und Flick würde dann sagen, okay, dann geht der Goretzka halt raus. Ja. Also allein das ist ja schon völliger Wahnsinn.
Stell dir das vor, ja. Also ich möchte an der Stelle mal wirklich ich habe es jetzt hier nochmal ausführlicher gefunden, wie gesagt, seine Anrufbeantworter-Spruch, als er bei Preußen Münster gespielt hat, wird zitiert mit: Momentan bin ich nicht zu Hause. Wer aber Taste 3 drückt, bekommt von mir einen Planetenkasper. Wer Taste 4 einen LKW voll Waschpulver. Und wer mit mir persönlich sprechen will, erreicht mich täglich zwischen 17 Uhr abends und 5 Uhr morgens in meiner Stammkneipe Pane e Vino. Herrlich. Also, war auch kreativ, muss man schon sagen.
Ja, absolut. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass solche Leute, da zählt ja nicht nur Brinkmann dazu, auch immer dazu geneigt haben, Leuten auf die Fresse zu hauen.
Ja.
Also warum? Also warum muss das immer, also ist das so ein Genie- und Wahnsinn-Ding?
Ich glaube, du bist halt dann wahrscheinlich ein Typ der Extreme irgendwie, könnte ich mir vorstellen. Ne? Also noch dazu, ich meine, sein Spitzname Trinkmann kommt halt dann auch nicht von ungefähr. Ich nehme an, viele Körperverletzungen haben halt wahrscheinlich auch mit legendären Kneipenabenden zu tun, wie es ja oftmals der Fall ist. Ja.
Ja,
also er hat in Bielefeld, Berlin und Gütersloh Straftaten gesammelt im Wert von 36.000 Euro Geldstrafe. Ja, Körperverletzungen. Also, Wobei, ich weiß nicht, wie haben die denn früher verdient? Konnte man das wegstecken, ja, wahrscheinlich, ja.
Das war jetzt je nach Verein auch schon recht, richtig viel Geld, glaube ich. Also ich glaube, sowas wird ja noch immer nach Monats-, nach Tagessätzen bemessen, glaube ich. Also ich glaube, da würde jetzt ein Lionel Messi drüber schmunzeln. Der müsste dann aber auch mit 2-0 mehr bezahlen, wahrscheinlich. Dieses auf die Fresse hauen bringt mich noch zu einem anderen Typen, nämlich der für mich auch ziemlich Kult war und bei dem aber auch, was noch dahinter steckt, das ich gerne erzählen will, denn man kennt ja solche Kulttypen oft schon als Spieler, aber man kennt dann auch oft die Geschichte dahinter gar nicht. Und die Geschichte hinter dem ist sehr spannend und bis tragisch, das ist nämlich Stig Töfting. Den könntest du vielleicht kennen, auch Duisburg übrigens, den könntest du vielleicht kennen, weil er vor 2-3 Jahren mal als Experte in einem TV-Studio gefurzt hat.
Was?
Ja,
nee,
also daran
würde ich mich erinnern.
Es gibt da ein legendäres Video, da ist die Kameras laufen quasi schon, aber die Sendung ist noch nicht on air und sie unterhalten sich und dann sagt die Frau irgendwas und sie schnacken halt so, wie man es halt so macht und bereiten sich so ein bisschen auf die Sendung vor und er lässt einfach einen unfassbar lauten Furz und alle lachen sich danach extrem tot halt drüber. Und dieses Video ist wirklich, also das zu gucken, ohne zu lachen, ist so ein bisschen wie Two Girls, One Cup zu gucken, ohne das Gesicht zu verziehen.
Hui.
Und das ist quasi Two Guys, One Cuck sozusagen.
Können wir das eigentlich hier reinschneiden? Das geht doch bestimmt, oder?
Two Girls, One Cup.
Nein, oh Gott bewahre, nee, den Abend habe ich aus meinem Gedächtnis gelöscht, als ich das Video gesehen habe. Ich meinte jetzt eher den Pups im Fernsehen.
Ich weiß es nicht, aber wir brauchen mal dringend Shownotes, wo wir sowas reinverlinken können.
Ja, bitte.
Aber ansonsten einfach Stig Töfting und Furz eingeben bei Google. Aber die Geschichte von Töfting, die ich erzählen will, ist die, dass er halt auch einer war, der echt auch schon während seiner Profikarriere immer wieder Schlägereien und hat einen Fußgänger umgenockt und in der Kneipe halt einen Barkeeper verprügelt und auch immer wegen so banalen Gründen, irgendwie wollte ihm kein Bier mehr geben, was weiß ich was, und dann tatsächlich auch Knast gekriegt hat und dann aber jetzt auch so, wenn man dann mal so hinter die Kulissen blickt, was wo vieles auch erst nach der Karriere rauskam oder während der WM dann, wo er dann irgendwie war, dass er mit 13 heimkam und sein Vater hat seine Mutter und sich selbst umgebracht gehabt.
Was?
Und,
oh Gott.
Das macht natürlich auch was mit jemandem. Ne? Dann ist sein Kind gestorben noch. Und
oh Gott.
Also es ist dann auch also manchmal sehr spannend, was Menschen dazu bewegt hat, so kultig zu werden, was dann auch schon wieder so ein Anführungszeichen-Ding ist, denn der war ja auch kult, weil er so ein Haut drauf war und der wurde aber vielleicht auch so ein Haut drauf, weil er sich so einen Kern antrainiert hat, um vielleicht irgendwelche Dinge zu überspielen und der hat auch sehr lange erzählt, dass seine Eltern beim Autounfall gestorben sind, weil er die Geschichte halt nicht so erzählen wollte, dass seine Kinder die nicht so mitbekommen.
Ja.
Und also das ist ein sehr spannendes und trauriges Schicksal auch so ein bisschen. Der hat ganz gut die Kurve gekriegt, nachdem er dann wieder im Knast war, weil er dann bei der WM irgendwie nochmal ausgetickt ist und hat
heftig.
Auch also eine ganz heftige, spannende Geschichte und an der Stelle möchte ich mal kurz Werbung machen. Denn wir haben ja lange überlegt, ob wir noch einen Gast dazu holen, das wollen wir öfter machen, haben wir ja gesagt und dann ist mir eingefallen, ich habe ja selbst ein Buch über Kultkicker geschrieben, vielleicht bin ich es ja selbst und wir haben mit Fumps das Buch Raucher und Raubeine geschrieben und da ist unter anderem auch die Story von Stig Töfting drin und ich würde sagen, jetzt ganz spontan, weil ich gucke mal nach unten, es ist nicht die Spendier, sondern es ist eine Jogginghose, aber ich würde ein Exemplar unter allen Hörern verlosen.
Das ist doch mal eine schöne Idee. Sehr gut.
Ja.
Cool.
Raucher und Raubein heißt das Ding. Und du darfst dir nach der Sendung noch überlegen, was die Hörer machen müssen, damit sie es kriegen. Können sie dann auf deinem oder auf meinem Insta-Kanal herausfinden.
Das ist doch mal schön. Ja, perfekt. Cool. Ich habe es hier auch gerade in der Hand tatsächlich, das Buch. Ich habe das nämlich dieses Jahr Weihnachten, also nicht dieses Jahr, letztes Weihnachten quasi, ne, habe ich das meinem Papa zu Weihnachten geschenkt.
Sehr
schön. Hat sich sehr gefreut, sehr, sehr gefreut.
Das freut mich.
Das ist eine coole Sache hier. Ja, muss ich auch wieder sagen, also steckt bestimmt Arbeit drin, weil das sind jetzt nicht alles Namen, die einem so richtig krass geläufig sind, ne?
Das ist ja aber das Spannende, wenn du in meinem Alter bist und die alle noch aktiv gesehen hast und ich bin ja jetzt auch gar nicht so krass viel älter, aber es ist genau dieser Zeitraum, wo diese Leute alle aufgehört haben, ne? Du hast die quasi alles so um 3-4 Saisons verpasst und ich habe die gerade noch so gesehen und das ist irgendwie schon, und beziehungsweise du bist ja später reingerutscht in die Fußballwelt als ich und das ist umso spannender dann, dass die für mich so, wie kann man die nicht kennen, Spieler sind und für dich so, habe ich vielleicht
echt
mal gehört, Leute.
Genau,
ne?
Ich finde es echt, echt schade, weil ich lese hier so viele Namen. Ich habe jetzt gerade noch mal reingeguckt, sind noch einige dazugekommen. Also ey, wie viele ich davon eigentlich wirklich nie gesehen habe, so richtig, ja. Also, das ist echt krass. Und schade, also da, was mich mal interessieren würde, weil der hier auch öfters genannt wird und irgendwie, ich meine, klar, den Namen kennt man, der ist jetzt auch immer in echt hässlichen Pullovern immer im Fernsehen zu sehen, aber irgendwie mag ich den auch, Mehmet Scholl. Warum wird Mehmet Scholl bei Kultspieler so genannt? Da kannst doch du bestimmt schön drauf antworten, ist doch eine Bayern-Sau.
Naja,
gewesen.
Mehmet Scholl hat ja, war erstens mal, war Mehmet Scholl sehr früh ein Popstar, ja, der war ja, der war ja öfter in der Bravo drin als viele bekannte Musiker, also der sah einfach offenbar vernünftig aus damals, also so vom Look her, der war ja mit 18 schon irgendwie dann bei Karlsruhe total gut und ist dann zu Bayern gewechselt, Nationalspieler und hat aber da immer schon auch so ein, immer für einen Spruch gut, hat ins Bayern-Jahrbuch geschrieben, hängt die grün, solange es noch Bäume gibt und ja, also hat halt, war immer für einen Spruch gut und hat auch 10 Frauen in München wurden gefragt, ob sie mit Mehmet Scholl schlafen würden. Eine hat, 2 haben gesagt nein, 8 haben gesagt nie wieder. Also das ist Mehmet Scholl im Interview. Krass. Halt. Und gleichzeitig war er halt einfach auch ein echt guter Fußballer. Und ist eigentlich nur an seinem Körper gescheitert. Der war echt oft verletzt und war immer so kurz davor, Weltstar zu sein. Und dann wieder ein Bänderriss und wieder dies und wieder das. Und die Mischung hat es wahrscheinlich ausgemacht. Er hat sich gut verkauft und ja, danach jetzt nach seiner Karriere wenig bis nichts mehr. Er hat versucht, Bayern 2-Trainer zu werden. Ist da kläglich gescheitert, glaube ich.
Krass.
Und ich nehme ihn auch nicht so wahr. Also ich nehme ihn kaum noch wahr, außer dass er irgendwelche Werbung für Autos macht.
Ja. Ja, ich muss echt sagen, ich habe da gar keinen Bezug dazu, außer dass ich weiß, dass das ein cooler Spieler war irgendwie und dass der jetzt mit schlimmen Pullovern im Fernsehen steht und da recht normalen Eindruck macht. Also da fällt er jetzt ja nicht krass auf mit irgendwelchen heftigen Anekdoten oder fiesen Sprüchen oder so, ne?
Ich muss sagen, ich fand den auch wirklich richtig toll als Spieler. Das war einfach so ein, das war halt auch noch so ein richtiger Straßenfußballer vom Typ her. Der hat einfach auch mal 3 Gegner nass gemacht. Und der war halt auch immer, hat immer so gehofft, dass der jetzt mal fit bleibt. Und ich meine, der hat im Endeffekt ja auch, keine Ahnung, 400 Spiele für Bayern gemacht oder so, gefühlt. Ja. Und ist jetzt auch nicht wenig, aber so dieses letzte ganz, der ist Europameister und Champions League gewonnen und hat ja auch im Champions League-Finale einen Elfmeter verschossen. Also auch das kann ja nicht, kann nicht jeder von sich behaupten.
Nee. Ja, krass. Und sag mal, du bist ja in der Materie Kultkicker sehr, sehr drin, sonst hättest du auch das Buch nicht geschrieben. Walter Frosch kennt jeder, weil man sich das Video 100.000 Mal anguckt, wo er über seine Kippen in den Stutzen redet und so weiter. Was kann man über den Mann denn noch so sagen?
Naja, Walter Frosch war halt einfach Jürgen Hopp mal 200. Also Walter Frosch war halt auch schon immer so dieser krasse, ich dreht alles weg, was nicht bei 3 auf dem Baum ist.
So sah er aus, ja.
Hat damit auch gar nicht hinterm Berg gehalten. Also der hat halt auch einfach wirklich im Nachklapp oft dann so Sachen gesagt wie, da kam halt dann dieser so und so und der hat da irgendwie schon so und so viele Tore gehabt und dann habe ich den erstmal über die Bande geschrubbt. Und dann hat er halt einfach kein, also das hat er auch gemacht damals. Da muss man auch dazu sagen, in den 70er Jahren konntest du halt einfach immer hüfthoch wegflexen, ohne dass den Schiri, also da hast du halt dann einfach nur vom Schiri gesagt kriegt, naja, heute machst du Videobeweis und der ist halt, bist halt weg, ne? Und damals konntest du halt ganz anders spielen und das kam halt Jungs, also mit dem Können von einem Walter Frosch oder einem Joachim Hopp bist du halt heute ein guter Regionalliga-Verteidiger. Und du siehst ja, ich meine, wenn du siehst, ein Bundesliga-Verteidiger, die können alle einen Ball 60 Meter schlagen und der kommt im Radius von 3 Meter zum Spieler auf. Und damals, also die hast du ja keine, beim Elfmeterschießen damals kam es ja wirklich drauf an, ob du noch einen Abwehrspieler hast, der irgendwie einen Ball ins Tor schießen kann. Und heute kann ja sogar, können ja die Tormänner sogar gefährlich werden, aber die konnten damals einfach auch kein Fußball spielen. Und weil der Frosch war halt aber auch noch dann dieser St. Pauli-Typ, der halt auch noch dann mit Kneipe und allem drum und dran und der war einfach, hat einfach viel zusammengepasst und ich kann es jetzt gar nicht so im Detail beschreiben, aber er war einfach so ein knallharter Typ, guter Typ, Kneipe, Kiez, Kult,
krasser,
also
typ,
da hat einfach alles zusammengepasst und der war, meines Wissens wurde wegen ihm dann die Gelbsperre eingeführt. Also er hat okay. so viele gelbe Karten gekriegt, das besagt zumindest die Legende, dass, dass danach die Liga irgendwann gesagt hat, wir müssen jetzt einführen, dass man nach 5 gelben Karten gesperrt wird.
Geil, also danke, danke,
ja.
Walter.
Ja. Und dieses,
aber witzig ja. auch, also wenn ich mir den so angucke, man könnte auch mal so eine Hitliste machen der Spieler, die am allerwenigsten nach Profisport aussehen. Da wäre er auf jeden Fall auch in den Top 10.
Absolut, wobei ja Ailton mit einer Figur eines 30er-Spielers ja. Torschützenkönig wurde, ne? Wo man mal bei genau. aktuelleren mhm. Kultkicker sind, den du auch noch
stimmt.
kennst. Und
den kenne ich noch, genau. Ja.
Ich finde ja auch spannend, ja.
Erzähl.
Ich finde auch spannend, dass so Kultkicker oft auch Typen werden, das meine ich gar nicht abwertend, die jetzt beruflich in der normalen Welt, ich sag mal, die werden jetzt keine Manager geworden. Ne? Also es gehört schon auch dazu. Also ich kenne wenige, die irgendwie während ihrer fußballerischen Zeit Kult waren und dann nach in einen Bürojob gewechselt sind oder ins Management von irgendwas oder so. Und das ist auch wirklich, wie gesagt, überhaupt nicht. Viele sind ja auch in der Gastronomie dann abgewandert oder sowas, ne?
Ja, ja, tatsächlich.
Und ja, Walter Frosch hat tatsächlich, ich lese es mal kurz hier von Wikipedia vor, lange Zeit kursierte die falsche, aber teilweise auch heute noch verwendete Zahl 27 bezüglich der von Frosch gesammelten Karten, also gelbe Karten in einer Saison. Mhm. Und das waren dann 18 beziehungsweise 19, je nachdem, wie man es wertet, keine Ahnung. Und daraufhin hat dann tatsächlich die DFL oder der DFB damals gesagt, dass sie die Sperre nach der 5. Damals nach 4 gelben Karten einführen. Das ist schon krass. Also hat schon auch was hinterlassen im Fußball. Ja, und er wurde wohl mal gefragt, ob er bei der B11 spielt und hat dann gesagt, weil der Frosch spielt nur Weltauswahl oder gar nicht, so auf die Art. Also
schön.
Ja.
Geil. Ja, wer mir da noch so im Kopf ist bei dem Thema, dazu habe ich auch noch eine private Anekdote. Uli Stein, Torwartlegende, wenn man es mal so nennen will. Ja, der wurde jetzt auch in meiner Umfrage häufiger genannt, ist auch der Spieler, den mein Papa sofort genannt hat, sogar meine Mama, weil die hat sich mit dem damals wohl auch befasst, weil mein Papa wohl ein großer Fan von ihm war. Und ja, ich weiß noch damals, wie ich so, ich sag mal, 7, 8 Jahre alt war, ich weiß nicht, das ist ja dann auch so ungefähr das Alter, wo man lesen lernt. Und meine Eltern waren auch große Fans von dem Cartoon-Zeichner Uli Stein. Und wir hatten immer Küchenkalender Uli Stein und auch mal Witzebücher und so. Die habe ich auch mir gerne angeguckt. Und dann hatten wir da noch ein anderes großes Buch, wo fett Uli Stein drauf stand liegen. Und ich habe damals jedes Buch versucht, in die Finger zu kriegen, um mal reinzugucken, zu lesen, weil ich geil fand, dass ich endlich lesen konnte dann, ne, so in der Grundschule. Und dann habe ich mir das ich glaube, da habe ich gebadet oder so. Irgendwas gemacht, wo man lange im Bad verschwindet. Und habe mir das Buch mitgenommen und wollte da mal drin rumblättern und war dann richtig wütend und enttäuscht, dass da keine Comics drin waren. Und habe dann zu Mama gesagt, was ist das für ein Quatsch? Das ist überhaupt nicht so lustig. Warum macht er denn jetzt auf einmal so ein Buch? Und dann mich aber auch noch irgendwie so sehr darüber gewundert, dass er nicht nur so krass viele Comics zeichnet und bekannt ist, sondern ja eben auch Fußballer war. Dann haben meine Eltern das erstmal mir erklärt, dass er als Uli Stein Torwart einfach ein anderer Typ ist.
Weißt du, was ich daran so besonders witzig finde? Es gibt ja einen Thomas Poppe, der Mondbücher schreibt. Also der schreibt seit 30 Jahren. Ich habe die schon, als ich wirklich noch klein war, bei einem Kumpel auf dem Klo als Klolektüre gesehen. Thomas Poppe und Johanna Paukner, die sind auch verheiratet. Die schreiben so Mondkalender, wann man Zwiebel anpflanzen soll und wann die Sterne wann der Aszendent von irgendwas irgendwo steht. Ich blick da nicht durch, auf jeden Fall. Finde ich lustig, dass bestimmt irgendwelche Fans von diesem Thomas Poppe Raucher und Raubeide gekauft haben und sich dann gedacht haben, was schreibt der Poppe plötzlich für einen Scheiß, weißt du so? Also,
stimmt, und, herrlich. Ja, so Verwechslung gibt's.
Das ist deswegen ist recht spannend. Ich musste mich auch, der Comiczeichner ist ja jetzt jüngst erst gestorben und da kam eine Push-Meldung und da dachte ich auch kurz, oh.
Ja.
Nicht, dass es um den Comiczeichner nicht genauso schade wäre, aber ich habe im ersten Moment tatsächlich an den Fußballer gedacht. Und der war ja auch, Uli Stein war ja auch einer, der, ich sag mal, mit Skandalen auch nicht in den Berg gehalten hat, ne?
Null, ey, vor allem halt auch auf dem Platz, ne? Also der hat irgendwie, wenn ich das so lese, schon auch ein bisschen tragischer Karriereverlauf. Also der hat sich, glaube ich, mehr selbst im Weg gestanden, als es überhaupt notwendig gewesen wäre.
Ich sage, der hat seine Verträge gern selbst beendet, ne, sage ich mal.
Ja, ja, das und auch, also wie viele rote Karten kann man als Torwart bitte sammeln? Ja, übel, aber gleichzeitig an so vielen Wettbewerben und Meisterschaften und Pokalspielen beteiligt sein. Also krass, der kommt ja auch, also ich habe das auch nur aus Wikipedia, ich weiß nicht, ob die Zahl mittlerweile überholt ist, aber mit 645 Einsätzen in den zwei oberen Spielklassen, also erste und zweite Bundesliga, ist er wohl der Akteur mit den meisten Einsätzen im deutschen Profifußball. Weiß ich nicht, ob es da noch andere gibt, aber auf jeden Fall ist es eine ordentliche Zahl, kann man sich ja heute auch eigentlich nicht mehr so richtig vorstellen, oder? Dass einer so lange, oder? Ja, wobei.
Ja, also die 600 Spiele sind schon so eine Marke, die heute ganz, ganz selten geknackt wird.
Ja, ja, ja.
Weil, also gerade weil man dazu rechnen muss, dass diese Spieler noch oft ganz viele Länderspiele noch haben, die ja da jetzt nicht reinzählen. Da hat er ja nur relativ wenige, aber diese reine für ein Vereinsspiel Spieleranzahl von 600 ist schon eine Ansage. Du musst ja da wirklich 20 Jahre lang 30 Spiele machen. Und wenn du nicht bei einem Verein spielst, der im Pokal oder in der Champions League relativ weit kommt. Also ich meine, die Eintracht hat ja auch mal so eine Saison gehabt, wo sie jetzt 2 Jahre am Stück dann irgendwie 100 Pflichtspieler zusammen hatten. Das ist ja nicht die Regel. Da musst du ja auch erstmal spielen. Ich meine, Danny da Costa, der hat vor 2 Jahren 50 Pflichtspiele gemacht und jetzt hatte der, was hat er in der Vorrunde? 3 gehabt, ne? Also,
ich wollte gerade sagen, wenn es überhaupt 3 waren, ja. Also
so schnell geht's dann auch. Da bist du eben noch der Held und jetzt dann bist du irgendwie bist nach Mainz abgeschoben, ne?
Ja, und, wer will denn da hin? Also bitte, Abstieg. Nee,
deswegen, diese Konstanz zu haben, auch über diese ganze Zeit zu spielen. Ich meine, der hat mit 42 Jahren noch Bundesliga gespielt.
Ja.
Und das ist, will schon was heißen. Und ich war
ist auch, glaube ich, mit einem anderen Spieler zusammen, der Älteste, der da noch Bundesliga gemacht hat. Also
Klaus
ich glaube, es war ansonsten
noch gespielt,
genau, ganz genau. Ansonsten Torwart sowieso war er der Älteste, der aktiv noch gespielt hat.
Ja. Nicht mal Pizarro ist rangekommen und das will wirklich was heißen.
Das will was heißen, der ist ja unkaputtbar.
Was ich damals gesehen habe und was mich ein bisschen schockiert hat, war, da war ich wirklich auch noch sehr klein, als er dem Wegmann von Bayern ins Gesicht geboxt hat. Das war 86, 87 oder sowas, keine Ahnung. Und das fand ich so krass, warum jemand ins Gesicht boxt halt so. Und also ich habe das nicht verstanden als Kind.
Wurde hinterher als Steinschlag bezeichnet, weil Uli Stein, ne? Und er wurde daraufhin auch vom HSV dann entlassen und dann kam er zur Eintracht.
Genau.
Ja.
Das fand ich so spannend, dass er, der hat ja wirklich auch Nationalmannschaft, der hat fast alle Verträge selbst beendet, indem er Scheiße gebaut hat. Und trotzdem hat jetzt aber im Nachklapp dann auch gar nicht mehr so, viele haben ja dann auch im Nachklapp noch irgendwie für Aufsehen gesorgt, aber er war jetzt dann gar nicht mehr so negativ. Ich glaube, das ist ja auch so spannend. Es gibt ja Leute, die diese Emotionen nur auf dem Platz nicht im Griff haben.
Das ist, glaube ich, so einer, weil ich habe ihn auch mal, als wir da beim DFB-Pokalfinale in Berlin oben waren, da waren wir mittags mal irgendwie, ich glaube, war das am Breitscheidplatz, genau, da war dann so Bühne und so, und da waren dann auch ein paar alte Eintracht-Legenden und da war auch Uli Stein und ich hatte den vorher nie so richtig vor Augen, wie der heute aussieht und wenn der da steht mit seinem Anzug und irgendwie, der hat schon eigentlich eher so ein Saubermann-Image, ne, also auch wie er da so, der kann sich gut verkaufen, kann da erzählen und machte dann einen tollen Eindruck und ich weiß noch, dass mein Papa sich da tierisch gefreut hat, ihn zu sehen. Ja, aber irgendwie auch tragisch die Geschichte, warum, also der war ja so, der hatte beim DFB ja dann wirklich überhaupt keine Chance mehr, der ist damals bei der WM in Mexiko auch vorzeitig heimgeschickt worden, weil er den Beckenbauer als Suppenkasper bezeichnet hat. Das ging wohl zurück auf eine Werbung, die der Beckenbauer so in den 60er Jahren gemacht hat, so ein Suppenwerbespot. Und die muss wohl echt ein bisschen peinlich gewesen sein. Ich kenne sie nicht.
Das ist doch die Werbung, in der gute Freunde kann niemand trennen singt, oder?
Ach echt, ist es? Ich weiß nicht, wie gesagt, könnten wir ja, wir brauchen Shownotes, wir müssen mit Shownotes arbeiten.
Also ich meine in Erinnerung zu haben, ich kenne diese Werbung, aber ich meine in Erinnerung zu haben, dass er im Rahmen dieser Werbung gute Freunde, aber ich kann mich auch täuschen. Aber ich habe das bildlich vor Augen, wie er diese Werbung macht auf jeden Fall.
Ja. Und es ist halt so krass, ne, einer der besten und erfolgreichsten Torhüter seiner Zeit. Macht nur 6 Länderspiele in der Nationalmannschaft. Und Franz Beckenbauer hat dann wohl vor der WM 90 bei ihm angerufen und hat mit ihm hat über Möglichkeiten gesprochen, wie man so ein Comeback irgendwie ausloten könnte, deine Nationalmannschaft. Ja, und es waren dann wirklich die Widerstände auch vom DFB-Präsident damals, die dem im Weg standen. Also das hätte vielleicht, hätte das nochmal was werden können, aber ja, waren wahrscheinlich einfach zu viele unbeherrschte Aktionen.
Im Endeffekt muss man ja
da
sagen,
da gibt es nämlich noch einige.
Ja, ob da jetzt ein Raimund Aumann dritter Torhüter gewesen wäre oder ein Uli Stein, ist ja dann fast egal. Ne?
90, da war der ja auch schon eine ganze Weile am Start. Ne?
Also von daher wäre es schon okay gewesen, wenn er dabei gewesen wäre. Aber ich finde es spannend, was ein Uli Stein auch erreicht hat, ohne jemals bei Bayern gespielt zu haben. Also der hat ja der hat ja mit Hamburg die Champions League gewonnen, also den Landesmeisterpokal, und ist mehrfach Meister und Pokalsieger geworden. Und das ist ja eine Sache, die, so blöd es klingt, erstmal gar, also diese drei Titel zu holen, den Europapokal, den Meistertitel und den DFB-Pokal und sogar, das sogar mehrfach, das musst du erstmal schaffen. Also
auf jeden
Fall. Ohne, ja. Ich meine, klar, wenn du bei Bayern spielst, holst du das Triple oder sowas und aber ja, also.
Aber war halt auch noch eine andere Zeit. Damals gab es halt auch nicht nur den Bayern München, die Bayern München, die da irgendwie halt
ja, aber,
alles einfahren. Ne?
Aber da musst du es dann auch gerade bei den Vereinen sein. Also der wurde ja, der wurde ja relativ, also der wurde ja dann in den späten 80ern als Pokalsieger und dann vorher wurde er schon, also wurde mit Eintracht Pokalsieger, wurde mit Hamburg Meister und Landesmeistersieger, also es bleibt halt vielen guten Spielern oft verwehrt oder blieb, vor allem heute ist es ja auch so, Marco Reus ist ja so ein Beispiel, der hat jetzt einen DFB-Pokal gewonnen, vom Können, der hat ja 10 Jahre, in denen er halt einfach hätte 8-mal bei Bayern Meister werden können und das muss man ihm ja dann schon wieder hoch anrechnen, dass er nie zu Bayern wollte oder vielleicht dann auch nie gewollt war irgendwann ab einem gewissen Punkt. Oder an Sebastian Kehl, der hat eine richtig krasse Karriere gemacht und hat auch jetzt hätte auch bei Bayern deutlich mehr gewinnen können. Hat aber irgendwann relativ deutlich gesagt, da nicht. Und das muss man den Leuten dann auch wieder hoch anrechnen, dass vielleicht der Titel gar nicht das Wichtigste ist, was du holen kannst. Und umso bemerkenswerter, wenn du es dann doch schaffst, irgendwelche Titel zu gewinnen. Apropos Titel, sagt der Ali Day noch was?
Sau witzig, nämlich nicht, aber einer meiner besten Kumpels, liebe Grüße an Christian Exner, falls du hier auch mal reinhörst, ist eine 60-Sau, der hört sich wahrscheinlich eher nicht den Bayern München Eintracht Frankfurt Podcast an. Ja, ist auch im Fanprojekt München, macht da ganz, ganz tolle Arbeit. Vielleicht haben wir irgendwann mal Gelegenheit, mit ihm zu quatschen. Es wäre schön, der könnte vieles erzählen. Und der hat auf meinen Fragensticker heute Ali Day geantwortet und ich habe den Namen vorher noch nie gehört. Hab den dann gegoogelt, hab mir den Kerl angeguckt. Ja, ihr könnt mich jetzt hier disqualifizieren von Fums. Ich nehme es in Kauf. Und dann dachte ich mir so, okay, also dem würde ich aber auch nicht meine Töchter anvertrauen, dem Mann.
Bitte?
Aber erzähl doch mal was über den hier. Also mein Freund hat auch abgewunken, wie ich gesagt habe, ich kenne den nicht, der sagt mir nichts.
Ich sag nur, einen Satz. Hooray, hooray, it's Ali Ali Day. Ja, das war der Fangesang, den die Bayern-Fans in der Südkurve hatten. Ali Day war erst in Bielefeld, dann bei Bayern und dann bei der Hertha und hat da auch solide gespielt. Das war so der typische. Bei Bayern war damals Elba und Janka. Und wenn halt einer nicht konnte, hast du halt Ali Day gebracht. Oder wenn es nicht gut lief, dann hast du halt noch Ali Day reingeworfen. Aha. Das war ein solider Bundesligaspieler für 5-6 Jahre. Aber im Iran hat er halt einfach unfassbar geregelt. Also als Nationalspieler. Das ist dann auch ein Volksheld gewesen zumindest. Oder ist es, glaube ich, in Teilen immer noch, hat sich aber ein bisschen politisch da geäußert, was ihm, glaube ich, ein bisschen Schwierigkeiten gebracht hat. Aber worauf ich hinaus will, er war der erste und lange Zeit auch der einzige Spieler, der 100 Länderspieltore erzielt hat. 109 ist bis heute Weltrekord. Mhm. Und der einzige, der da wirklich seriös rankommt, ist Cristiano Ronaldo, der ja die 100 jetzt geknackt hat. Also der wird es wohl auch noch schaffen. Aber es ist halt einfach und das ist halt natürlich klar, der hat für den Iran gespielt, könnte man jetzt einige sagen. Da ist es ja so leicht und die Gegner und ja, aber warum hat es dann noch keiner geschafft außer ihm? Also warum hat dann der Nächstbeste von dort irgendwie 50 Tore? Also es ist wirklich, der war halt einfach ein unfassbar guter Nationalspieler und ein guter bis okayer Bundesligaspieler. Und man muss es halt auch so sagen, er hat halt mit Bayern auch Champions-League-Finale gespielt. Er wurde eingewechselt damals im Champions-League-Finale. Gut, danach sind 2 Tore gegen die Bayern gefallen, aber okay. Ja, auf jeden Fall für mich kultig, was der Typ angeht, aber vor allem auch bemerkenswert, dass er halt einfach dieses Länderspiel-Tor-Ranking vor Ronaldo und Puskas anführt. Also
ja, krass,
so,
ne?
Wirklich zwei mit die größten Namen im Weltfußball, also ich sag mal so Top 10 im Weltfußball und die Der eine kann ja nicht mehr einholen, aber Ronaldo hechelt da jetzt seine ganze Karriere schon diesem Rekord hinterher. Also spannend. Und 149, er hat ja auch keine 300 Länderspiele dafür gebraucht. Mhm. Und Ronaldo hat schon 170 und also hat jetzt schon mehr Spiele gebraucht dafür.
Ja.
Also so schlecht kann er nicht gewesen sein. Nee. Auf jeden Fall ein guter Typ.
Aber finde ich schön, dass du den jetzt auch erwähnst.
Ja, absolut.
Ja, was habe ich hier noch für Namen? Ne? Natürlich Oliver Kahn, Matthäus, ja, die tauchen hier auch öfters mal auf. Da in
ja, das sind aber für mich so, das ist so, ja, das sind für mich Typen, aber keine Kulttypen halt. Ne?
Genau, die Kulttypen, die haben schon noch irgendwas Besonderes, wo man auch eher so, ich finde, das schwingt auch immer ein bisschen mit, da können wir vielleicht ja gleich dann auch nochmal drüber reden. Warum gibt's von denen heute so wenige, ne? Das ist so, die haben ja irgendwas, irgendeine Kantigkeit, die ausmacht, irgendeine Rotzigkeit, die kannst du dir heute so kaum noch erlauben im Fußball. Das unterscheidet
dir. Ich möchte final noch gern von Thomas Scheitow erzählen. Auch Duisburg, die haben damals wirklich eine Truppe von unfassbar vielen Kultkickern gehabt in ihrer Bundesliga-Zeit. Peter Kötzle ist da auch noch absolut erwähnenswert. Aber Heito war so einer, der kam aus Polen und damals muss man ja auch sagen, der ganze Ostblock, das war ja auch noch eine ganz andere Welt. Also da hast du halt einen Trabi oder einen Lada oder eine Wartburg oder sowas gehabt als Auto zum Beispiel, ja. Mhm. Und Heito kam dann nach Duisburg und hat erstmal irgendwelche dicken Anzüge getragen, weil er so unfassbar begeistert war, dass es möglich ist halt, ne. Und hat er da so ein Auto gekriegt, was nicht mal was Besonderes war, aber für deutsche Verhältnisse, aber für seine Verhältnisse einfach halt das krasseste Auto aller Zeiten. Und hat dann die Folie auf den Sitz draufgelassen, aus Angst, er könnte den Sitz dreckig machen. Und ist dann einfach eine Stunde lang in Duisburg durch den Kreisverkehr gefahren, weil er Angst hatte, sich zu verfahren, aber unbedingt dieses Auto fahren wollte. Ja, und das sind auch so Geschichten. Und da switche ich jetzt noch mal schnell rüber zu Mike Wenner. Mike Wenner ist der Typ, den alle kennen, mit dieser Kultfrisur. Also das bekannteste Panini-Stickerbild überhaupt ist im Endeffekt Mike Wenner. Der ist auch vorne drauf bei Raucher und Raubeine.
Ja, genial.
Ich glaube, jeder kennt dieses Foto von dem Typen von Hansa Rostock, der so eine komische Frisur hat. Und da ist dann auch wieder so spannend. Das war natürlich auch ein krasser Kulttyp. Dem wurde mal beim Probetraining gesagt, bei Hansa Rostock, bis die Saison losgeht, musst du 6 Kilo abnehmen. Und hat dann sich selbst eine Diät entwickelt, die daraus bestand, 3-mal am Tag eine Bockwurst zu essen und ein Glas Wodka zu trinken. Und als dann das Training losging, 6 Wochen später, hatte er 10 Kilo abgenommen. Also natürlich ist es Kult, aber die Geschichte, die dahinter steckt, hinter seiner Frisur, ist die, dass der im Osten einfach ein sehr talentierter Kicker war, aber auch ein Rebell. Und die haben ihm damals gesagt, du lässt dir die Haare nicht wachsen. Das ist nicht erwünscht hier. Und er hat es halt trotzdem gemacht. Dann hat er noch irgendwas, Udo Lindenberg und die Mauer muss weg, in der Schule ins Heft geschrieben. Und damals wurden die Hefte dann einfach auch mal noch von irgendwelchen Leuten kontrolliert, die mit dem Fußballverein zu tun hatten. Und die haben dann gesagt, dieser Junge spielt hier nicht mehr. Der hat die Mauer muss weg in sein Schulheft geschrieben. Und dann wurde er zu irgendeinem unterklassigen Verein abgeschoben, erst nach dem Mauerfall. Er durfte auch nicht mit zur Junioren-EM zum Beispiel, weil Fluchtgefahr bestand. Also das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Also gerade, du bist ja auch, ich sag mal, eine Individualistin. Könntest du dir vorstellen, dass heute jemand zu dir sagt, hier bei uns im Verein hast du nichts verloren, weil du hast Tattoos? Weißt du, wie nah das ist?
Man kann sich das nicht vorstellen, ja.
Und das sind ja Zeiten, die sind jetzt nicht irgendwie 1950 oder sowas. Das war 1989, ja. Also das ist jetzt auch keine 100 Jahre weg. Und wie schwer das auch für solche Typen, die halt auch so Freigeister waren, gewesen sein muss, das kapiert man ja vielleicht auch dann gar nicht. Und er hat dann halt einfach in Rostock, weil das dann durfte, weil die Mauer gefallen war, die Haare unfassbar wachsen lassen. Und hat irgendwann Uwe Reinders zu ihm gesagt, Junge, wenn du ein Kopfballduell verlierst, weil du nichts siehst, dann bist du raus, und zwar für immer. Ja. Und hat er sich dann einen Pony geschnitten vorne und hinten stehen lassen. Und so entstand sein Fokuhila. Und diese Geschichte ist ja irgendwie auch total schön, weil sich so alles vereint. So, ich will meinen Sport, den ich jetzt endlich auf höchstem Niveau spielen darf, gut ausüben und gleichzeitig aber mein Zeichen setzen, dass mich alle, die mir das verbieten wollten, mal am Arsch lecken können. So, das finde ich ziemlich schön. Und auch mehr dazu in dem tollen Büchlein Raucher und Raubeine von, dass ihr gewinnen könnt, wenn ihr Jula bei Instagram folgt oder mir.
Genau. Und irgendwas ganz Unanständiges tut. Nee, ich werde mir was überlegen. Wir überlegen
jetzt, wo Lockdown ist. Warum hast du eigentlich so eine adrette Frisur gehabt im Fernsehen? Wollte ich dich mal fragen. Lässt du auch illegal schneiden?
Also, da müssen wir mal reden. Also, ich weiß nicht, was hast du für einen Fernseher? Wir zu Hause haben hier irgendwie so 55 Zoll, ist nicht weiter als ein halber Meter weg von uns, 4K-Fernseher. Ich fand, daran sah nichts in Ordnung aus, was sich da auf meinem Kopf abspielt. Aber gut, da sind die Meinungen, als Frau ist man da vielleicht auch ein bisschen eigen. Aber nee, der Ansatz ist sehr weit rausgewachsen und die Struppigkeit war auch vorhanden.
Jula, bei mir sitzt seit 4 Wochen eine tote Katze auf dem Kopf und will einfach...
Ja, stimmt.
Und du, also... Alles, was halbwegs adrett aussieht, ist für mich Modelfrisur. Okay.
Okay, dann bedanke ich mich an der Stelle. Nee, ich habe versucht abzulenken von dem Zustand auf meinem Kopf, indem ich mir große Wimpern anklebe und mich mal schminke. So richtig, wie man sich halt schminkt, ne? So. Ja. Nee, ich lasse gar nichts illegal frisieren. Das ist alles. Meine Friseurin hat mir aber neulich bei Instagram geschrieben und hat mir ein paar aufbauende Worte zukommen lassen. Jula, lass einfach den Ansatz richtig rauswachsen. Wir machen da was ganz Geiles draus, wenn es wieder geht.
Ja, schön.
Ja, warten wir mal ab.
Ich habe tatsächlich vorhin, hatte heute mal das Gefühl, für das, was es ist, sieht es mal halbwegs okay aus. Und dann war ich in einer Videokonferenz, in einer Besprechung, und da siehst du dich ja gespiegelt. Und habe ich mir kurz durch die Haare gefahren, hab's aber spiegelverkehrt gemacht. Und dann war die ganze Frisur im Arsch. Und jetzt kriege ich es auch nicht mehr so hin. Wir könnten natürlich jetzt auch noch bei Kultkickern über Frisuren und so weiter reden. Aber wir wollten ja mal was anderes machen. Wir wollten ja noch ein bisschen auf die Neuzeit eingehen. Kannst du noch einen vertragen?
Ich könnte noch einen vertragen, aber ich freue mich auch auf den Bogen, den wir dann zur heutigen Zeit noch spannen. Aber mach doch, ist doch in Ordnung.
Okay, ich habe sogar
einen raushauen?
Ja, ich habe einen Eintracht-Spieler nämlich.
Geil, dann
bin ich sehr gespannt, ob du den kennst, denn er hat bei der Eintracht jetzt auch gar nicht so viel bewegt und hat 1995, 96 dort gespielt und heißt Rainer Raufmann.
Nee, sagt mir nichts.
Siehst du?
War auch vor meiner Zeit.
Rainer Raufmann ist deswegen so kultig, weil seine Karriere eigentlich schon vorbei war, bevor er so richtig losging. Der ist 1997 dann nochmal bei Bielefeld gewesen und hat auch ein paar, 3-4 Spiele gemacht und da war der schon 30 und dann wurde er zum LASK verliehen und da mit 31 dann auch so, ja, ich glaube, es reicht halt dann auch nicht ganz, vielleicht sollte ich dann doch irgendwie mir was Seriöses nochmal suchen für den Rest von meinem Leben. Und dann hat er einen Anruf gekriegt, ob er nicht einfach nach Zypern kommen will und dort für Nikosia spielen will. Und hat da einfach 7 Jahre gespielt, also bis er fast 40 war, und hat alles kaputt geballert. In 152 Spielen, 181 Tore. Und er hat 1998, als er dann ja auch schon 32 oder 31 war, 42 Tore in einer Saison gemacht und hätte fast den goldenen Schuh gewonnen. Also das ist dieses Ranking, wo du, wenn du in einer kleinen Liga spielst, mit 1,0 gewertet wirst und in großen Ligen, so wie Lewandowski zum Beispiel, 1,5 Punkte kriegst. Und das ja per se natürlich richtig ist, aber in dem Fall auch ein bisschen ungerecht. Und Raufmann hat dann sogar eine Zypriotin geheiratet und hat mit 5,36 sogar noch Länderspiele für Zypern gemacht. Und ich finde diese Geschichte einfach so schön, dass es irgendwie immer vielleicht doch nochmal ein Weg, dass doch nochmal ein Türchen aufgeht und du doch nochmal irgendwie plötzlich Nationalspieler wirst mit 36 und das, du siehst es, ich suche immer nach dem Fünkchen Hoffnung, dass
also das ist so überdeutlich. Können wir vielleicht mal irgendwann, kann nicht irgendein Verein mal, wir müssen da mal so eine Petition starten, dass irgendein Verein dich da mal ein bisschen mitspielen lässt, so. Also, keine Ahnung,
dritter Auswechselspieler. Ich würde ja wie Kevin, also jetzt mal ganz ehrlich, das, was Kevin Großkreuz bei der WM 2014 gemacht hat, was davon hätte ich nicht geschafft? Sag mir eine Sache. Stimmt. Also, Kevin Großkreuz stand ja beim WM-Finale schon am Rand und hätte eingewechselt werden sollen und wurde dann doch nicht eingewechselt. Ich glaube, weil in der Zwischenzeit das Tor gefallen ist. Und ganz ehrlich, das hätte ich auch noch hingekriegt.
Das hättest du auch hingekriegt. Ja, Kevin Großkreuz, irgendwie ja auch so ein Typ, der da fast noch reinpasst in unsere Aufzählung der naja, Kultkicker im Sinne von, ich kann mich nicht so richtig benehmen und bin aber trotzdem Profifußballer, gell?
Ja, es gibt ja auch so, das Wort liebenswert ist, glaube ich, ja auch so ein Wort, das da, dass man da, also Kevin Großkreuz irgendwie hat ja auch wirklich viel Blödsinn gemacht, aber
ja.
Kann man ihm, also selbst als Bayern-Fan, kann man muss ja. Irgendwie so ein, im tiefsten Herzen sagt man doch immer, hey, irgendwie ist er ja schon ein guter Typ, so, ne?
Voll, ich habe auch, ich muss sagen, ne, also der weibliche Zyklus ist ja mysteriös. Manchmal hat man so Tage, da ist man emotionaler als an anderen. Ja, ihr Männer werdet es wissen, wenn ihr Frauen zu Hause habt.
Ach, komm,
aber ich hab dieses Abschiedsvideo, also zum Karriereende von Großkreuzfeier letzte oder vorletzte Woche, habe ich das gesehen. Und ich hatte Pipi in den Augen. Ich sagte, Julia, was ist jetzt mit dir los? Alter, was ist denn da hier? Großkreuz, Abschiedsvideo und du kriegst ein Kloß im Hals, ja. Aber irgendwie, es ist halt auch der ist authentisch. Und ich fand das goldisch, wie er da auch dann nochmal gesagt hat, hier, es war nicht alles gut in meiner Karriere, ne? So die Sache mit dem Döner und so, das war nicht so eine Glanzleistung. Das finde ich einfach schön, wenn man das dann auch ehrlich darüber sprechen kann.
Ja, und wie schön ist es doch auch, wenn du schon so diese ganze, macht ja so gern Witze, hat schon als Kind in Bettwäsche von geschlafen, ne? Und der hat es ja wirklich, also wie der Borussia Dortmund gelebt hat, und es war doch irgendwie fast schon klar,
Wahnsinn.
Dass alles, was nach Dortmund kommt, nicht funktionieren kann bei dem.
Ja.
Das ist so, ich weiß gar nicht, das ist halt wie wenn du jetzt so die Liebe deines Lebens 20 Jahre zusammen bist und dann macht sie Schluss und dann ist doch irgendwie, ist doch klar, dass die nächsten drei Beziehungen erstmal völlig für den Arsch sein werden.
Ganz so, schwierig, auf jeden Fall.
Das ist ganz schwierig und das ist auch so ein Typ, den ich tatsächlich, der war jetzt bei FUMS auch im Box-to-Box-Interview und
voll cool, ja.
Den ich sehe den schon auch immer wieder ganz gern. Muss auch nicht zu oft sein, aber ich freue mich irgendwie so 2-3 Mal im Jahr mal wieder Kevin Großkreuz im Interview zu haben.
Ja.
Und tatsächlich ist es ja wirklich so, dass diese Typen, und da spannen wir jetzt den Bogen zum Anfang wieder, also ein bisschen sterben sie schon auch aus, ne? Also so für mich war jetzt, was noch so einer war, der auch meiner Meinung nach ein bisschen zu oft dann verkannt wurde deswegen, war Sandro Wagner. Den wirst du jetzt, also ich weiß nicht, wie du den von außen gesehen hast, aber im Endeffekt, das so wie der war und diese Ehrlichkeit und dieses auch mal daneben greifen mit einem Spruch, aber im Endeffekt so aus dem Herzen rausreden, das ist das, was
weißt
man vor 15 Jahren noch Kulttyp genannt hätte, weißt du?
Ja, genau. Und heute ist es ein Problem, wenn
heute
einer
ist es ein arroganter Idiot, der zu dumm ist, sich einen gescheiten Berater zu holen.
Weißt du, was mich bei Sandro Wagner am meisten nervt, ist gar nicht der Mensch an sich, sondern wann immer das Thema Sandro Wagner wo aufkommt, hast du immer Grundsatzdiskussionen darüber, ob der Typ denn super schlau ist und einen frechen Humor hat. Oder ob er die Sachen 100% ernst meint. Ein bisschen auch so bei Zlatan Ibrahimovic, wo der Sachen sagt, wo ich sage, Leute, das meint er ja nicht 100%. So, das ist auch ein bisschen Ironie und ist auch ein bisschen witzig. Und ich glaube, so war das bei Sandro Wagner halt auch. Und dann gibt's aber die ganzen Leute, die denken, der meint es 100% ernst, was der da sagt. Sag ich, nee, das ist Humor. Das gibt's manchmal im Fußball auch noch, aber es ist nicht mehr oft. Das ist Humor. Und das bei Müller auch manchmal. Da habe ich auch öfters mal den Fehler gemacht, dass ich ihm Arroganz unterstellt habe, wo ich auch dachte, nee, das könnte auch Humor sein. Man sieht es halt selten, ne? Dass jemand einfach auch Humor hat.
Also erstmal Sandro Wagner ist ja für mich Zlatan bei Wish bestellt, ja. Also alles 30% drunter so. Fußballerisch wirklich auch kein schlechter und ich fand auch total gut, dass er irgendwann gesagt hat, so ich gehe jetzt nach München, weil da meine Heimat ist und da wohnen meine Kinder. Und ich fand auch gut, dass er gesagt hat, ich gehe jetzt nochmal ein halbes Jahr nach China, weil ich da das 10-fache verdiene wie in München. Mm. Das nehme ich jetzt einfach mit, dann sind wir abgesichert bis unser Lebensende und ich finde auch gut, wie er jetzt sich als Experte gibt, hätte ich nicht gedacht. Da scheint auch eine gewisse geistige Reife da zu sein, auch
Absolut. Was
zu analysieren. Und trotzdem droppt er noch seine Lines.
Dumm.
Also man muss den auch nicht mögen. Man muss diese Art nicht mögen, aber ich glaube, dass es so ist, wie du sagst, ich fand es grenzwertig, wie er dann damals aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist und wie er sich da selbst da die ganze Zeit, also er wollte sich ja reinquatschen. Das hat er aber Jens Lehmann auch gemacht einst, dann hat sich zu Nummer 1 gequatscht. Er hat so oft gesagt, dass er besser ist als Oliver Kahn, bis es jeder geglaubt hat, sogar der Bundestrainer. Und
der Lehmann, ey.
Und das hatte Sandro Wagner damals auch probiert und er war ja damals auch nominell der beste deutsche Stürmer und hätte Martin Max öfter die Fresse aufgemacht, hätte er vielleicht auch eine WM gespielt. Und von daher, es hätte uns auch nicht geschadet, Sandro Wagner damals mitzunehmen, 2018. Also ich weiß es nicht.
Aber ich finde es schon bemerkenswert, wie man heute immer weniger weiß, wie man mit so Typen umgehen soll. Ne? Sei es jetzt Humor oder Provokation, eine Mischung aus beidem. Es ist einfach, es passt so da gerade nicht so rein in das, was der DFB gerne sehen will und so. Und da, das ist dann einfach ein Problem. Ja, ich glaube, das war früher. Früher war das halt aber auch, da gab es auch nicht sofort, ne, jemand hat was gesagt und eine halbe Stunde später ist es überall getwittert, geteilt, repostet und in jeder Medienspalte drin. Da hat sowas halt auch noch, wenn Ansgar Brinkmann irgendeine super lustige Ansage auf seinem Anrufbeantworter hat oder sich irgendwas leistet, dann weiß das aber auch nicht gleich automatisch am selben Tag noch die ganze Welt. Ne? Also heute ist für sowas echt wenig Platz, glaube ich, leider.
Das sagen die doch selbst auch, die Spieler von damals, dass die heute gar nicht mehr funktionieren könnten. Und dass dann die Vereine auch Schiss hätten. Deswegen fand ich es auch spannend, dass Union Berlin sich Max Kruse getraut hat. Und also
Max Kruse, den hätte ich ja gern bei uns gehabt, den Max Kruse irgendwie.
Max Kruse ist ja gerade verletzt und der ist halt einfach Dauer online bei Clubhouse, ne? Und also der geht dann auch in Räume rein wie irgendwie Chayas und Chickas oder sowas und redet da sich um Kopf und Kragen und die 15 Weiber schmachten den an und er dann so erzählt, also gefühlt dieses eine Video, das von ihm mal bei WhatsApp rumging, nur ohne Bild. Also das ist halt.
Ich wollte gerade sagen, der kann ja froh sein, dass man bei Clubhouse keine Videos schicken kann.
Aber wie heftig. Also da ist auch ein Müller und da ist auch ein Hummels unterwegs, aber die verhalten sich da halt auch so, dass sie nur das sagen, was sie sagen wollen. Und da ist halt nichts drin, was die reden da eine Stunde auch. Aber viel Neues erzählen sie halt nicht, außer es ist halt sowas, wie das der Müller erzählt, ich bin nicht im Olympiakader dabei oder sowas. Und der Hummel sagt, ich stehe auf der Liste. Also das ist dann eine Nachricht, aber das ist keine Nachricht im Sinne von, das schreibt die Bunde morgen.
Skandal.
Genau. Das muss ja nicht mal ein negativer Skandal sein, aber so eine Bildschlagzeile im Sinne von, hat seinen Talk-of-Town-Charakter. Und also ich glaube, wenn du Große die richtigen drei Fragen stellst, hast du halt drei Schlagzeilen in der Richtung halt, ne? Und das, also ich möchte halt auch nicht der Berater von Max Große sein, muss man auch ganz ehrlich sein.
Nee, wirklich
also,
nicht. Wirklich
und gleichzeitig wünsche ich mir aber halt auch noch viel mehr so Typen wie Max Große. Und da muss man sagen, das macht ein Thomas Müller schon clever. Der spielt schon auch damit. Und der hat aber auch seinen Humor. Und ich war früher sehr großer Fan von Thomas Müller. Ein bisschen müde bin ich dessen jetzt mittlerweile auch langsam so. Ich denke so, ja, bist jetzt auch keine 22 mehr, Junge. Würde mir auch mal wünschen.
Ich finde es halt auch schwierig, wenn man dann merkt, irgendwann, dass es halt, es wirkt ja dann fast schon so auch wieder wie ein bisschen Marketing, ne? Das ist jetzt ein Konzept, was gut funktioniert, Fernsehinterviews auf die Art und Weise zu geben und die Sprüche zu bringen. Aber da geht dann für mich wieder ein bisschen Authentizität flöten.
Du hast doch gelacht. Ich habe doch genau gesehen, dass du gelacht hast. Ja, genau. Ich glaube aber, dass so Thomas Müller das so ist. Der ist einfach so. Sonst würde er nicht auf dem Spielfeld spontan, das hört man jetzt zu Corona-Zeiten extrem, jedes Spiel zwei Sprüche rausballern, spontan zu irgendwelchen Gegenspielern. So, Junge, du siehst so männlich aus und fällst dir hin oder sowas. Ne? So, das ist ja nicht, der denkt sich ja nicht vorher drei Sprüche aus, die er jetzt laut sagen kann, damit es lustig klingt. Also der ist, glaube ich, einfach so ein Klassenkasper-Typ auch.
Ja.
Und das kann er sich erlauben, weil er auch erfolgreich ist. Und gleichzeitig, ja, wie gesagt, ich würde mir dann wünschen, dass so ein Typ wie Thomas Müller auch einfach mal das Maul aufmacht, wenn es um politische Themen geht oder wenn es um irgendwas anderes geht. Weil er ja auch einer ist, der gehört wird. Und dann ist halt wieder so, weißt du, da hat er mal ein Foto mit seinem Fohlen getwittert, das auf die Welt kam. Und dann habe ich irgendwie das für Fums geteilt und habe geschrieben, total, also er stand da und das Fohlen neben ihm, total süß, der Kleine mit seinen wackigen Stelzen und das Pferd ist auch ganz süß. Und da hat halt ein Lachsmiley drunter kommentiert. Also der fühlt sich dann offenbar auch, der kann auch über sich selber lachen, glaube ich. Und
ja, klar, das glaube ich auch.
Es ist schwierig. Ich mag ihn immer noch. Ich wünsche mir trotzdem, dass dann auch so ein gewisser Reifeprozess noch, also der kann ja so bleiben, aber ich würde mir gerne noch ein bisschen mehr Meinung dann in andere Richtungen wünschen.
Ja. Ach, das würde ich mir, das ist sowieso im Fußball absolut unterrepräsentiert, Meinung und Mund aufmachen bei wichtigen Themen. Also da ist ja Leon Goretzka, kämpft da ja fast allein auf weiter Flur, muss man ja schon ehrlich sagen. Ne?
Was ich sehr spannend finde, ist Kollegenschelte. Und da sind wir ja beim Thema Martin Hinteregger ganz groß dabei, der ja für mich wirklich dann nochmal eine deutliche Stufe über Müller steht, was die Kultigkeit absolut angeht. Ich glaube, er scheut auch das Glas nicht so. Also da ist einer von ganz wenigen, die da wirklich nicht so hinter den Herd halten. Ich glaube, er hat ja auch mal wegen Dorffest mit Fans gebechert im Trainingslager.
Ja, ja.
Und da hört man doch die ein oder andere Anekdote, dass er auch am Glas ähnlich stabil ist wie in der Abwehr. Und das kann man natürlich jetzt dann.
Der ist echt so ein Original, der Typ. Also da würde ich auch sagen, bei so einem Müller, da denke ich schon, der weiß um sein Konzept, der weiß auch, dass Sachen funktionieren. Das hat ja auch immer einen Grund, warum dann so jemand immer zum Fernsehinterview geschickt wird. Ja, also behaupte ich einfach mal. Und also bei Hinteregger, glaube ich, das ist nicht durchdacht vorher. Also der weiß nicht, was er auslöst, zum Teil mit den Sachen, die er so sagt und macht. Also der ist ja wirklich ein bisschen, der läuft so neben allen anderen her, also mit dem, was er so treibt. Macht jetzt irgendwie einen Pilotenschein und fliegt irgendwie seine Mannschaftskollegen rum. Irgendwas war da jetzt auch gerade. Und sagt ja auch, wenn er mal fertig ist mit Fußballspielen, will er zur Bergwacht. Und also wirklich kantig. Dann, gestern in der Sendung, als ich da war, da wurde dann auch dieses wunderschöne Bild eingeblendet, wo er da mit der Quetschkommode, sagt man bei uns. Wie heißt das in, wie heißt das auf Hochdeutsch?
Sagt man, glaube ich, auf Hochdeutsch.
Okay. Ja, okay. Und so zu sehen war, wo ich mir denke, geil. Also das,
ja, man nimmt ihm das auch alles ab.
Das ist
ne?
ein Typ. Man nimmt ihm das ab, auf jeden Fall. Ja.
Und das ist aber dann schon wieder so ein Typ, wo ich mich frage, vielleicht wäre da halt auch noch mehr drin. Ne? Also dann, das ist dann wieder das Perverse daran, dass du bei so einem Typen dir gleich denkst, wenn du vielleicht nicht im Trainingslager mit Fans saufen würdest und wenn du vielleicht wirklich dich mal 100% auf deinen Beruf, für den du auch sehr gut bezahlt wirst, das kommt ja auch noch dazu, wirst, wärst du vielleicht sogar der beste Abwehrspieler in Europa. Oder was? Weißt du, also wo wäre die Grenze für dich? Was schaffst du gerade nicht, weil du dich nicht 100% wie ein Profi verhältst und andere Baustellen hast? Und gleichzeitig wünsche ich mir aber doch genau solche Typen. Das ist das Perverse.
Ich wollte gerade sagen, ich bin da total hin und her gerissen. Ich sage, auf der einen Seite haben die eine krasse Vorbildfunktion für junge Leute. Deswegen ist auch ein Abgekulte über Saufen und so weiter schwierig. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, was wir da jungen Leuten für ein Vorbild an die Hand geben, wenn alles immer nur glatt gebügelt und ganz sauber und sobald jemand ein bisschen menschlich ist oder sich auch mal irgendwas leistet, sofort Shitstorm und Sanktionen und so weiter. Also das ist für mich auch kein Vorbild, was man jungen Leuten gibt. Weißt du, also es ist einfach schwierig. So, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Na, ja.
Ich finde, wer noch nie mit einem Clown auf dem Rücksitz zu Stuttgart gefahren ist, der soll sowieso die Klappe halten. Also der kann sie, ja.
Lass uns mal, wenn wir irgendwann mal was live machen, haben wir einen Clown
dabei.
Lass
uns einfach, okay? Da können wir unseren Hörern, weil ich denke, dass viele jetzt sagen, ich würde es machen, können wir das verlosen. Derjenige darf dann oder diejenige darf dann den Clown machen.
Genau.
Oh Mann, ja. Ja.
Schön.
Ja, Hindi, ich habe noch so viele Geschichten. Ich glaube, wir müssen da irgendwann mal Teil 2 machen und vielleicht dann doch irgendeinen
können
von den Kickern dazu
mal
holen. Als Gast,
ja,
weil
ja,
ich
ja.
glaube, da gibt es noch viel zu erzählen. Vielleicht lässt sich der...
Ich habe auch echt noch so viele Sachen im Kopf, auf jeden Fall.
Ja. Aber die Pelé ist noch so eine Geschichte, die ich so gerne erzähle, weil der ja bei den falschen Bayern mal gelandet, also bei den falschen Münchnern gelandet ist. Aber auch da ist es ja auch so, der wird immer auf diese Geschichte reduziert und die Geschichte fängt schon an, dass der mit 14 einfach älter gemacht wurde, damit er schon ins Ausland wechseln darf und so. Also da gibt es so gute Geschichten und es gibt ja auch so One-Night-Only-Heroes wie Edgar Schmidt, der da einfach mal 5 Tore im Europapokal schießt und danach ein solider Spieler immer war, aber dann auch nicht mehr, nicht weniger, auch Eintracht Frankfurt übrigens. Oder ein Adolfo Valencia, der da in München irgendwie, ja, irgendwie völlig schlecht, aber dann auch wieder so gut war und es ist einfach wirklich, wirklich schade.
Ja, man kann auch mal noch über einen Charlie Körbel sprechen, der kommt mir gerade spontan auch noch in den Sinn, den hatten wir auch noch nicht beleuchtet. Ja, der eigentlich auf jeden Fall im Frankfurter Kosmos ja auch ein absoluter Kultspieler
ist. Für mich aber ist das eine absolute Legende, aber kein Kultspieler.
Ja, ist doch auch schön. Ja, der war ja gar nicht so. Ja.
Also ich wüsste zu Charlie Körbel nicht viel Negatives und nicht viel Positives zu erzählen, außer dass er ein gemütlicher Typ, glaube ich, ist, also ein ruhigerer Typ. Und einfach die meisten Bundesligaspiele von allen hatte. Ne? So, genau, das sind die zwei Fun Facts zu Charlie Kirby.
Ganz, ganz bodenständiger, netter Mensch. Genau. Also der geht im Stadion an keinem vorbei, ohne Hallo zu sagen und vielleicht, wenn er Zeit hat, auch kurz stehen zu bleiben, ob du jetzt Putzfrau bist oder ehrenamtlicher Mitarbeiter oder keine Ahnung wer. Ja, also es ist ganz, ganz nett. Das ist wirklich, der legt, glaube ich, großen Wert darauf, dass er sich morgens im Spiegel angucken kann. Finde ich sehr schön.
Wenn ich übrigens noch an der Stelle noch sehr abfeiern möchte, ist neben Subotić und seinem Meisterfeier damals bei der ersten Doppelmeisterschaft, als er mit einer Jogginghose und sonst nichts begleitet auf irgendeinem sehr, sehr teuren Auto auf dem Dach stand und mit den Fans irgendwelche Humbas gemacht hat. Das war für mich noch so richtig positiv asozial schön. Und ich würde mir wünschen, dass, dass Spieler und wieder mehr, gerade nach Corona, dieses ich scheiß jetzt mal auf alles machen würden, wenn sich die Gelegenheit bietet. Das muss man meinen Bayern auch vorwerfen. Die können schon auch feiern, aber es wirkt schon auch immer sehr steril. Und natürlich ist die 7. Meisterschaft nicht die 1. Meisterschaft. Und natürlich ist es schwierig, ein Triple unter Corona-Bedingungen so zu feiern. Das sah auch nach einer stabilen Party aus. Aber so dieses Bad in der Menge und jetzt scheiß mal auf alles und was kostet die Welt. Das fehlt mir dann schon auch ein bisschen bei meinem Verein. Und ich würde mir wünschen, jetzt ist ja jetzt bald Club-WM in Katar, also quasi Finale der Horm quasi.
Geil, ja, richtig geil. Da brennst du auch, also ganz Deutschland brennt darauf, wirklich wahr.
Ich gucke schon die ganze Zeit, wann die Tankstellenpreise runtergehen, dass das Auto für den Autokorso vollgetankt ist.
Ja,
und
mach
dass ich dann auch ein bisschen länger fahren kann. Und ja. Naja, egal. Der Februar hat es in sich, es sind jede Menge Spiele. Meine Bayern in einem 28-Tage-Monat, glaube ich, 6 Spiele. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und die Eintracht, gegen wen geht es jetzt bei euch? Um da nochmal kurz off-topic zu gehen.
Ich meine Hoffenheim, aber es ist...
Ich glaube, dass ihr nach Bayern... Ja, ihr spielt nach den Bayern gegen Hoffenheim.
Ja, genau, am Sonntag, 15.30
Uhr. Das war nämlich in der Hinrunde schon so, dass die Hoffenheimer Bayern geschlagen haben und dann in Frankfurt verloren haben.
Wo wir noch gesagt haben, dass die bestimmt gewinnen, weil die ja gerade so Kraft getankt haben, weil sie die Mighty Bayern hier geschlagen haben. Aber war gar nicht so.
Ja, dann habt ihr Köln zu Hause. Und Julia, am 20.02. Ich denke, bis dahin ist es Erster gegen Zweiter.
Ja, ich hoffe doch. Und dann weißt du, was passiert, ne?
Frankfurt gegen Bayern. Und dazu im Vorfeld dieses Spiels, dieses Gigantengipfels, nehmen wir die nächste Folge auf. Und wir überlegen uns noch was Schönes bis dahin, wir vielleicht sogar dann nochmal gezielt auf unsere Vereine eingehen. Und jeder hält ein Referat, warum sein Verein der tollste ist.
Oh, das wäre schön. Ja, das wäre wirklich schön. Ja,
jeder muss ein 15-Minuten-Referat halten, warum sein Verein der beste ist. Vielleicht schmeißen wir alles noch über den Haufen, aber das wäre jetzt mal so eine Idee, die ich für die nächste Folge hätte.
Fände die Idee gut, auf jeden Fall.
Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht wieder.
Mir auch.
Ich möchte jetzt einfach noch, ich lese jetzt mein eigenes Buch wahrscheinlich noch eine halbe Stunde.
Mach doch, ich finde es schön.
Und denk dran, magst du mal deinen Account sagen? Lächst du nach neuen Followern?
Auf jeden Fall. Also Jungs, Jungs und Mädels auch. Ich freue mich immer sehr, dass ihr mir so fleißig folgt, wenn wir eine neue Folge rausgehauen haben. Da kommen immer welche dazu. Finde es herrlich. Mein Account heißt Julas_Körperkult und Kokolores. Mittlerweile, wenn ihr, glaube ich, nur Jula eingibt, dann kommt das auch schon automatisch. Dieser lange Name, den man gar nicht auf Anhieb lesen kann, habe ich mir damals ausgedacht, ist richtig unsinnig für sowas wie Instagram, wo man alles sehr schnell mit dem Auge erfassen möchte. Julas, Körperkult und Kokolores. Genau. Da findet ihr mich.
Ansonsten Fumps-Magazin in die Story gehen und da wird dann auch, wenn ihr das hört, wird wahrscheinlich auch gerade unsere Folge drin beworben und Julas Account und meiner, @derpoppe, der ist relativ einfach zu merken, ist da auch drin. Und ja, an der Stelle nochmal.
Dann könnt ihr ein Buch gewinnen, auf jeden Fall. Raucher und Raubeine. Ja, da werden wir uns was Schönes überlegen.
Genau, und wer das Buch gewinnt, der muss dann in der Clown-Folge den Clown machen. Machen wir es so machen, oder?
Machen wir es so, perfekt. Cool. Haben wir, dann schließt sich der Kreis. Ich bin happy, ey. Geil.
Also Jula, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, hast du noch ein Schlusswort? Möchtest du noch jemanden grüßen?
Nö.
Ich möchte mit den Worten schließen, die vielleicht die schönsten waren, die es in den 90ern in einem Stadion mit Bayern-Beteiligung jemals gab. Hooray, hooray, it's Ali Ali Day. Ciao.
Ciao, ihr Lieben.